Doop. Okay, wir sind in Matthäus. Matthäus 21, 14 haben wir aufgehört letzte Woche. Nee, das ist Quatsch. 21, 22 haben wir aufgehört. Okay, wir haben gesehen, zwar sind jetzt die letzten Tage von Jesus als Mensch und ist schon in Jerusalem eingeritten, sind jetzt ein paar Tage vor dem Passa, bevor Jesus geschlachtet wird. Wir haben gesehen, dass Jesus sich da vollkommen bewusst ist und ja mit diesem Blick auch in Jerusalem einreitet, als Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und keinen Ton von sich gibt. Und wir haben gesehen, dass er in den Tempel kommt, eigentlich in sein Haus kommt, ne, und dass er zum zweiten Mal den Tempel reinigt. Also die haben nicht gelernt. Und er schmeißt die Wechselstuben um, die Kantor da, und er schmeißt die anderen Stände um, die dazu da sind, um den Hohepriester reich zu machen. Ne. Und der Hohepriester und seine Familie, das war der Clan dort, das waren die Ältesten. Und die wurden daran reich. Und Jesus wird laut und Jesus ja, wird aggressiv und schmeißt alles um in einem heiligen Zorn und guckt die Verantwortlichen an, die geistlichen Führer und Leiter dort, so, und sagt zu ihm, das hier ist ein Haus Gottes, das hier, dieses Haus soll ein Betshaus genannt werden. So, aber ihr, was habt ihr daraus gemacht? Eine Räuberhöhle. Was er dazu sagt ist, das hier ist kein Gotteshaus mehr, sondern das ist eine Höhle. Das ist ein Versammlungsort von Räubern, von Menschen, die von anderen was wegnehmen, um selbst reich zu werden und nichts dafür tun wollen. So keine ehrlichen Menschen, ne? So Verbrecher. Und er guckt dabei die Hohepriester an, stand da. Ne? Und das ist schon krass, so, dass er, das hat sich niemand getraut, ne? Damals hätten sie Angst haben müssen, dass sie, wenn sie gegen den Hohen Rat oder sowas sagen, dass sie gesteinigt werden. Aber da steht Jesus und Jesus liebt seinen Vater und Jesus weiß, wer er ist. Und Jesus steht hier mit seiner Autorität. Und er fängt an, zu seinen Jüngern zu sagen, mit dem Feigenbaum, der keine Frucht brachte, nur Blätter. So, genauso wie ich den abhaue, so, weil er keine Frucht bringt, nur von außen her aussieht, als ob er Frucht trägt, so werde ich auch dieses System abhauen. So, und was Neues aufbauen. Ne? Jetzt steht er wieder im Tempel und du musst dir vorstellen, die Wechselstubler, die sind alle abgehauen, ne? So, und dort ist ein Chaos, so, und Jesus geht danach wieder in den Tempel rein, sitzt da und fängt an, die Masse zu lernen. Wir haben gesehen, dass er dort sitzt und die Leute heilt. So, und dass die Hohepriester und der Hohepriester und der Hohe Rat, die Pharisäer, die Schriftgelehrten nur dastehen und zugucken können. Ja? So, und heute richtet sich Jesus an die Schriftgelehrten, die Pharisäer, den Hohen Rat und den Allerhöchsten, den Papst, den Hohepriester. Ja, und er redet mit ihnen. Und ich finde es krass, Jesus zu sehen. Ich meine, da sind Verbrecher, die ihn ausrauben und seine Schafe falsch weiden. Und trotzdem gibt er Jesus hier nochmal sein Herz offen und er gibt nochmal den geistlichen Führern, die falsch leiten und geistlich blind sind, nochmal eine Chance, eine letzte Chance nochmal zu erkennen. Also Jesus hat keinen Zorn, der zerstört, so wie wir oft, und zu verteidigen, sondern Jesus möchte auch da Liebe und Heilung bringen. Ja? So und korrigieren. Und ich glaube, so sollten wir auch religiösen Menschen so entgegentreten. Und mit der Respekt und der Hoffnung, so dass sie das erkennen können. Also gucken wir mal, wie Jesus jetzt redet mit denen. Und als er in den Tempel kam, Vers 23, Matthäus 21, und als er in den Tempel kam, traten die obersten Priester und die Ältesten des Volkes zu ihm, während er lehrte, und sprachen: In welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Ja, auch ich will euch einen Bot fragen. Wenn ihr mir darauf antwortet, dann will ich euch auch sagen, in welche Vollmacht ich dies tue. Mit Jesus zu streiten, mit Gott zu streiten, das bringt nie was. Und sie versuchen andauernd Jesus herauszufordern, mit Fragen, wo die Menschen nicht beantworten können, wo sich zwei Parteien streiten. Und Jesus gibt immer Antworten, wie es Gott nun mal tut, so dass beide Parteien da sitzen und nichts dagegen sagen können, weil er einfach tiefer sieht. Und so kommen sie an und sie wollen gar nicht wissen, welche Vollmacht er hat. Sie wollen gar nicht wissen, von wem die Vollmacht kommt. Das werden wir heute noch sehen, das wissen sie schon. Das wussten sie seit Johannes dem Täufer schon. Sie wussten auch, wer Johannes der Täufer ist. Aber sie stehen jetzt da und sie wollen Jesus natürlich aus Reserve locken, bloßstellen. Und es ist krass, bei Jesus stellt Menschen nicht bloß, sondern Menschen werden bloßgestellt dadurch, dass Jesus die Wahrheit spricht. Und er guckt sie an mit seiner Autorität und er hat keine Angst vor ihnen. Keine Menschenfurcht. Und er steht da, er guckt sie an und er sagt, ja, bevor ich deine Frage beantworte, weil ja ihr wisst, dass sie gar nicht die Antwort hören wollen, beziehungsweise folgen, ich stelle jetzt mal eine Frage. Und dann hast du vielleicht eine Chance. Er stellt sie bloß und sie stehen da als kleine Kinder. Und er ist der große Lehrer. Das ganze Volk versammelt sich um Jesus. Die ganze Stadt war in Bewegung und ist zu Jesus gelaufen. Eine riesen Volksmenge hat Jesus begleitet und hat geschrien, Hosianna, der Sohn Davids, hilf, Messias. Alle haben gesagt, das ist der Messias und jetzt reitet er ein, wie erwartet. Und da sind die religiösen Führer hier und die können nichts machen. Na, mal gucken, was er fragt. Und nun nochmal die Situation. Ich meine, es gibt. Gehen wir zur katholischen Kirche. Ne? Warst du schon mal in Rom? Ich auch nicht. Hast du schon mal Bilder gesehen? Genau. In Rom ist das Zentrum der katholischen Kirche. Ne? Ist eine eigene Stadt, ein eigenes Land für sich. Mit eigener Polizei, mit eigenen Banken, mit eigenen Systemen. Ist ein eigenes Land. Ne? Und der da oben sitzt an der Spitze, der Präsident dieses Landes, ist der Papst. Ne? Und du musst dir mal vorstellen, wenn du in diese Kirche reingehst, wie heißen die? Petersdom? Ja. Stell dir vor, du als Christ in deinem normalen Outfit gehst in den Petersdom rein. Ne? Stellst dich dort in die Mitte und fängst an, die Marienstatuen rauszuschmeißen. Fängst an, die Heiligen kaputt zu reißen. Fängst an, diese Marienkränze und den ganzen Mist, den sie da verkaufen. Ne? Die Splitter vom Holz oder sonst irgendwas. Die Poster von der Maske oder von diesem Leichentuch oder sonst irgendwas. Stell dir vor, den Weihrauch. Ne? Du nimmst das ganze Zeug, schmeißt es um und sagst, das hier soll ein Bethaus sein. Ne? Und dann stehst du in der Mitte und alle Verkäufer sind weg und die ganzen Götzen sind raus. Ne? Und dann fängst du an, zu den Menschen, die dort im Petersdom sind, zu reden, zu predigen, das Evangelium zu bringen, die gute Nachricht. Und die hören zu. Und da sind Kranke und du berührst sie und die werden geheilt. Ne? Und dann kommen die in schicken Roben auf einmal an. Der Papst kommt an mit dem großen Hohen Rat da, ne? Mit den wichtigsten Leuten und dann noch die unteren Diakone und dann noch ihre eigene Leibwache. Ne, die für Ordnung sorgen und so und stellen sich zu dir mit, ne, und fangen an mit dir zu reden. So ist die Situation hier und das ist was Krasses. Da steht Jesus in Lumpen, ne, vor denen alle großen Respekt haben, die immer schick angezogen waren mit ihren leuchtenden Gewändern, mit ihren Tada, ne. Und trotzdem ist dieser einfache Mann, dieser Holzhandarbeiter, mit seinen stinkenden Fischerleuten und dem Gesindel, den Zöllner trotzdem hat er die Aufmerksamkeit und er bringt was Neues. Und kannst du dir vorstellen, der Papst redet mit dir und stellt dir Fragen und du stellst ihn heraus. Hier ging es um Leben und Tod und trotzdem guckt dir Jesus an mit seinem Mut zur Wahrheit. Ne? Respekt. Lesen wir weiter. Woher war die Taufe des Johannes? Vom Himmel oder von Menschen? Da überlegten sie bei sich selbst und sprachen, wenn wir sagen, vom Himmel, So wird er uns fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen vom Menschen, so müssen wir die Volksmenge fürchten, denn alle halten Johannes für einen Propheten. Und sie antworteten Jesus und sprachen, wir wissen es nicht. Da sprach er zu ihnen, ja, so sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Nee. Das ist eine clevere Frage von Jesus. So, sie fragen ja, in welcher Vollmacht und wer hat mich gesandt? Wem diene ich? Das wollten sie wissen, wen dienst du und mit welcher Kraft, durch welche Kraft, wie machst du das? Und Jesus sagt, mit welcher Vollmacht war denn Johannes da? Wen hat denn Johannes geschickt? Und interessant ist, dass du hier lesen kannst am Ende von Vers 25, warum habt ihr dann nicht geglaubt? Die waren da, das Volk hat geglaubt, das Volk hat sich taufen lassen. Johannes, der Täufer, hat geglaubt. Ich schlag mal auf, ich lese nur vor, es sind 2, 3 Verse. Johannes 1. Johannes 1, Vers 29, war das so? Yep. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen. Er hat ja die ganze Zeit gepredigt, tu Buße, denn jetzt kommt das Lamm Gottes, der Messias kommt. Also bereit dich vor. Und jetzt sieht Johannes, der Täufer, Jesus auf sich zukommen und spricht, oh, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbar wurde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, also Gott, der, auf den du den Geist herabsteigen und auf ihm bleiben siehst, der ist, der mit Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Am folgenden Tag stand Johannes wieder rum da und zwei seiner Jünger und, naja, ist egal. Brauchen wir nicht. Also Johannes der Täufer und alle, die da drum standen, dabei standen und die Pharisäer, Schriftgelehrten, hohen Leute in der Regierung, in der jüdischen, standen da immer mit und haben geguckt und gehört. Und die Soldaten von Rom standen mit und haben geguckt und gehört. Ne? Und die haben gehört, dass Johannes sagt, das da ist der Messias. Ne? So ein aber sie haben Johannes nicht geglaubt. Sie wollten Johannes nicht annehmen, obwohl sie gesehen haben, was passiert ist. Und sie haben auch Jesus, wollten sie nicht annehmen, obwohl sie wussten, wer es ist. So. Und warum? Aus dem Grund, warum Religion erschaffen wurde. Aus Macht und aus Geld, Ruhm, ja. Und um sich selbst zu verherrlichen, um jemand zu sein. Um Autorität auszuüben über andere. Das sind. Aber guck dir an, das sind zwei unterschiedliche Charaktere. Wir haben hier Jesus, der seinen Glauben lebt, aus Liebe heraus. Und wir haben eigentlich die, die seine Knechte sind, die ihm eigentlich dienen, dem Wort dienen und der Wahrheit so. Aber sie dienen nur sich selbst. So ein und. Das aus Menschenfurcht heraus. Mensch, wir können jetzt nichts sagen, weil entweder werden wir bloßgestellt, oder wir können aber auch nicht sagen, damit wir jetzt unseren Namen behalten und uns nicht bloßstellen, dass er von Menschen war. So, weil dann steht ja hier, von Menschen, so müssen wir ja die Volksmenge fürchten. Denn die glauben ja, dass er ein Prophet ist. Ja. Weißt du, Menschenfurcht ist so ein Ding. Jesus hatte nichts davon. Keine Menschenfurcht. Ich habe eine Menge Menschenfurcht. Ich kenne mich damit aus. Ich weiß, dass ich oft stumm geblieben bin aus Menschenfurcht. Obwohl ich hätte was sagen können. Dass ich oft vor Situationen stehe, wo ich mich dann entscheiden muss. Okay, will ich jetzt der Person gefallen oder nicht? Ja. Weil in mir irgendwas ist, was gerne die Würde behalten möchte. Irgendwas in mir ist was ein gutes Ansehen irgendwie verlangt. Irgendwas ist in mir, dass ich mich selbst verwirklichen möchte, um jemand zu sein, irgendwas zu haben. Ne? Oder irgendjemand zu haben. Das kommt aus Menschenfurcht, macht man Kompromisse. Aber wer Menschen gefallen möchte, hat schon verloren. Paulus sagt, versucht den Menschen so gut wie es geht zu gefallen, mit allen Menschen Frieden zu halten, auch wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Steht zur Wahrheit, selbst wenn du Feinde machst. Und Jesus fängt an und gibt ihnen ein paar Gleichnisse jetzt. Was meint ihr aber, ein Mensch hatte zwei Söhne und er ging zu dem ersten und sprach, Sohn, mach dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ja, ich will nicht. Ne, ist wahrscheinlich so ein jugendlicher Typ. Nee, kein Bock. So. Danach aber reute es ihn und er ging. Und er ging zu dem zweiten und sagte dasselbe. Da antwortete dieser und sprach, oh ja, na klar, ich gehe, Herr. Aber er ging nicht. Wer von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie, also der Hohe Rat, sprach zu ihm, na, der Erste. Da spricht Jesus zu ihm, wahrlich, ich sag euch, die Zöllner und die Huren, die kommen eher in das Reich Gottes als ihr. Das war undenkbar. Das waren die mit den schicken Roben, mit dem Klingelbeutel, mit den Trompeten. Das waren die, die immer ein Gefolge hatten. Das waren die, die die Ehre hatten, laut auf der Straße zu stehen und zu beten. So, das waren die, die auf der Kanzel waren. Das waren die, die alles bestimmt haben, gesagt haben, wie was funktionieren soll und wann und was nicht. So, die hatten die Macht damals und die Kontrolle. Ne? Das waren die, die gesagt haben, mit Sündern kann man nicht essen, die darf man nicht anfassen, da macht man sich unrein. Das sind die, die auf der anderen Straßenseite gegangen ist, wenn ein Zöllner gekommen ist oder eine Hure oder ein Heide, weil es Sünder waren. Ne? Und nicht Heilige. Und jetzt steht Jesus da und sagt so, ja, aber die kommen eher nicht mehr als ihr. Ne? Warum? Weil das die sind, die dem Vater Gott ungehorsam waren, aber am Ende Buße tun. Ne? Das waren die, die im Tempel heil gemacht wurden, die sich zu Jesus bekehrt haben, ne? Die gesund geworden sind, die jetzt ihrem Herrn anhängen und ihm nachfolgen. Kinder, die ungehorsam waren, in Sünde gelebt haben und trotzdem haben das Wort angenommen. Es hat ihn gereut. Und sie haben Buße getan und haben umgetreten sind mit ihrem Gott. Von daher tun sie genau das, was Gottes Wille jetzt ist. Die anderen jedenfalls, die Pharisäer, die haben auch gehört. Die haben gesagt, ja, wir machen und wir tun. Aber nichts haben sie gemacht. Keine Reue, keine Buße, keine Umkehr von ihrem Weg. Weißt du, Jesus ist dir liebevoll und er redet mit ihnen, weil er auch sie erreichen möchte. Und er möchte, dass sie erkennen, dass sie Buße tun und auf den richtigen Pfad kommen. Das Ding ist aber, sie wollen nicht. Sondern sie wollen festhalten an ihrem Weg. Denn Johannes ist zu euch gekommen mit dem Weg der Gerechtigkeit. Und ihr habt ihn nicht geglaubt. Die Zöllner und die Huren aber, die glaubten ihm. Und obwohl ihr es gesehen habt, reute es euch nicht nachträglich, sodass ihr ihm geglaubt hättet. Ja. Haben keine Entschuldigung. Aber sie haben es noch nicht verstanden. Und da gibt es noch ein nächstes Beispiel. Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein gewisser Hausherr, der pflanzte mal einen Weinberg. Und er zog einen Zaun drum, grub einen Kelter drin, baute einen Wachturm und verpachtete ihn an Weingärtner. Und er reist außer Landes. Das ist ein ganz natürliches Bild von damals. Und Jesaja 5 ist total genial. Und ich glaube, daran haben die Pharisäer auch gedacht. Jesaja 5, Vers 1, ich lese es einfach vor, wer es jetzt nicht schnell findet. Ich will doch singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Oh, mein Geliebter hat ein Weinberg auf einem fruchtbaren Hügel. Nicht furchtbar fruchtbar, Entschuldigung. Und er grub ihn um und säuberte ihn von Steinen und er bepflanzte ihn mit edlen Reben. Oh, mitten darin baut er einen Turm. Und er hieb auch eine Kälterin da drin aus und er hoffte, dass er gute Trauben brächte, aber Er trug schlechte. Nun, ihr Bürger von Jerusalem und ihr Männer von Juda, sprecht recht zwischen mir und meinem Weinberg. Also Gott macht dir klar, Vers 4. Was konnte man an meinem Weinberg noch weiter tun, das ich nicht getan habe? Warum hoffe ich, dass er gute Trauben brächte, aber er trug nur schlechte? Nun will ich euch aber verkündigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Ich will seinen Zaun wegschaffen, damit er abgeweidet wird. Und, also Gott nimmt seinen Schutz weg. Und die Mauer einreißen, damit er zertreten wird. Ich will ihn öde liegen lassen. Also ohne Gott, ohne sein Zutun, ohne dass er Segen bringt. Er soll weder beschnitten noch gehackt werden. Und Dornen und Disteln sollen ihn überwuchern. Sünde. Ich will auch den Wolken gebieten, dass sie keinen Regen auf ihn fallen lassen. Eine trockene Zeit. Denn das Haus Israel ist der Weinberg des Herrn, der Herrscher. Und die Männer von Juda sind seine Lieblingspflanzung. Und er hoffe auf Rechtsspruch und siehe da, blutiger Rechtsspruch, auf Gerechtigkeit und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Also ein ganz klares Bild vom Alten Testament, zum, was Jesus hier sagt. Der Weinberg, der Zaun drum, der Bogenschützenturm, und der Kelter. Also der Weinberg hier ist Israel. Die Pflanzungen sind Gottes Kinder. Der Weingärtner, das sind die geistlichen Leiter. Der Besitzer vom Weinberg, der alles gebaut hat und gemacht hat und sich darum kümmert, dass alles da ist, das ist Gott, der Schöpfer. Und die Knechte, komm jetzt, das sind die Propheten. Als nun die Zeit der Früchte nahte, Vers 34, sandte er seine Knechte zu den Weingärtnern, um seine Früchte in Empfang zu nehmen. Aber die Weingärtner ergriffen seine Knechte, schlugen den einen, den anderen töteten sie, den dritten steinigten sie. Da sandte er wieder andere Knechte, mehr als zuvor, und sie behandelten sie ebenso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen und sprach, oh, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, da sprachen sie untereinander, hey, das ist der Erbe, kommt! Lasst uns ihn töten und sein Erbgut in Besitz nehmen. Und sie ergriffen ihn, stießen ihn zum Weinberg hinaus und sie töteten ihn. Total krass, was hier steht. Das ist genau das, was passiert ist. Jesus malt ihn genau vor Augen zu. Sie haben die geistliche Leitung von Gott bekommen. Und damit ihm gehört Gottes Volk nicht, ihm gehört der Dienst nicht, ihm gehört der Tempel nicht, ihm gehört nichts. Sondern sie sind Verwalter. Sie sind die, denen Gott alles in die Hand gegeben hat, um sein Volk zu verwalten. Seinen Weingarten. Damit gute Früchte kommen. Damit der Feind draußen bleibt. Damit alles repariert ist. Damit die schlechten Trauben gleich abgeschnitten werden. Aber sie nehmen es an sich und sagen, jetzt gehört er uns. Und Gott hat so viele Knechte geschickt im Laufe der Zeit. So ein Prophet und Prophet. Manche wurden mussten das Land verlassen auf der Flucht. Andere wurden gesteinigt. Andere wurden in zwei Hälften gesägt. Sahaja war das, glaube ich. Oder geköpft. Geschlagen und misshandelt. Und trotzdem haben sie weiter festgehalten an ihren und sind nicht zurück zu Gott. Und Gott hat genau das gemacht. Er hat gesagt, na gut, dann schicke ich jetzt meinen Sohn. Und Jesus untermalt hier, was da gerade abläuft. Er sagt hier, hey, jetzt ist was Neues. Jetzt schickt Gott den Letzten und den Wichtigsten. Jetzt schickt Gott mich, seinen Sohn. Und entweder gebt ihr mir jetzt die Früchte und gibt den Weingarten wieder raus, oder bringt mich um. Und Jesus sagt dir schon, was rauskommt. Ihr werdet mich umbringen. Und das ist doch krass, oder? Weil, Mensch, die arbeiten so viel dafür, sie verwerfen Gott. Im Johannesevangelium, musst du mal lesen, die bezeugen sogar, dass er der Erste ist. Darum geht's ja gar nicht. Die wissen genau, wer er ist. Aber sie wollen ihren Weingarten behalten. Sie wollen nicht, dass jemand anderes darüber bestimmt, wie der Dienst aussieht und wie das Ganze aussehen soll. So, es sind jetzt ihre Schafe, nicht mehr Gottes. So, ist gefährlich. Vers 40. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird er wohl mit diesem Weingärtner tun? Das fragt Jesus jetzt den Weingärtner, ne, dort im Tempel in Jerusalem. Sie sprachen zu ihm, und das ist lustig, weil das ihr eigenes Urteil jetzt ist, dass sie über sich selbst verhängen. Na, er wird die Übeltäter und auf üble Weise umbringen und den Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, welche ihm die Früchte zu ihrer Zeit abliefern werden. Stimmt. Genau das ist passiert. Lustig, oder? Sie halten fest und jetzt haben sie den Sohn umgebracht und denken, ihm gehört alles, aber der Herr, dem der Weinberg gehört, der ist viel zu mächtig. Und ein paar Jahre später, bumm, war alles weg. Gott hat den Zaun eingerissen von Jerusalem. So, es war keine Mauer mehr da, die war auch weg. Der Tempel war weg. So ein, weißt du, und seitdem guckt ihr Jerusalem an. Guckt ihr die Juden an. Waren verstreut in alle Welt. Und jetzt sammeln sie sich zwar wieder, aber sie haben keinen Gottesdienst mehr. Sie haben noch Sachen aus der Schrift, gut, ne, und Feste und so weiter, aber da ist kein Regen mehr, kein Geist, da ist nichts Lebendiges mehr. Ne? Es ist einfach nur noch jetzt Religion. Ne? Das sind, und alles das, was Jesus hier sagt, ist wirklich passiert. Ne? Da, wo sie dachten, wir haben die Macht, so haben sie dann festgestellt, nee, dem, den es gehört hat, mehr Macht. Das ist schrecklich und ich will nicht, dass in meinem geistlichen Leben irgendwann mal sowas passiert. Herr, bitte bestimm du und mach du einfach, was du willst. Ich will dich machen lassen. Wer sind jetzt die Weingärtner? Ja. Wir. Also verwalte das, was Gott in deinem Leben dir angegeben hat, dieses Stückchen Land von diesem ganzen Weingarten. Verwalte es gut. Und denk dran, dass das nicht dir gehört. Die Zeit und die Menschen, die Trauben, die in deinem Leben sind, um die du dich kümmern sollst, ne? Und der Schutz und alles gehört Gott und du bist mittendrin und du wirst deinen Lohn empfangen. Aber du sollst dafür sorgen, dass Früchte entstehen. Jesus spricht zu ihnen, oh, habt ihr noch nie die Schrift gelesen? Und das ist echt lustig, weil das sind ja die eigentlich die Schrift vorlesen, ne? Und erklären. Und Jesus spricht zu ihnen und musst du mal und zum Papst sagen, so, wenn er irgendwas sagt zu dir oder irgendein religiöser Bruder oder so, also hast du nie in der Schrift gelesen und dann fängst du an zu lesen. So, das zieht immer, das verletzt total. Ne? So, weil natürlich weiß ich, was in der Schrift steht. Und eigentlich, und dann fängst du an, erzählst, was in der Schrift steht und auf einmal ist der Mund zu, weil ja, steht zwar da. Ne? Ich finde es so lustig, ich muss mal mit Theologiestudenten reden. So, die haben echt super Probleme, gerade die halt glauben an jedes Wort. So wie es ist. Und dann Heiligen Geist. Und dann Gott, den Schöpfer, der alles gemacht hat. Der immer noch Wunder tut. Der immer noch Geistesgaben ausgibt. Der immer noch einen Plan hat, auch mit den Juden. Ist total krass so, weil das schreiben sie in ihren, na, was macht ihr immer? Hier eure seitenweise Dinger, die total, naja, was auch immer, genau. So ein, eure Belege oder so, ne? So ein, in Leipzig habe ich das oft gesehen bei Brüdern und Schwestern von uns, die Theologie studiert haben. Ist echt lustig. Sie schreiben ihren Beleg, so wie ich es auch schreiben würde, ne? So wie es jeder von uns hier schreiben würde. Und sie haben Ecken nur an dort, ne? Bei den, wie heißen die, die da reden? Dozenten? Professoren? Genau. So, die kriegen nur Ärger damit. Die werden ausgelacht von ihrer Klasse, ne? So, bei den meisten geht es gar nicht darum, sondern um die Kirche bauen, ne? Da geht es nicht um Nachfolge oder den Schöpfer so nehmen, wie er hier ist, sondern es geht um genau das Gleiche wie hier mit den Juden. Ne? Es geht darum, das zu erhalten, was schon ist. Ne? Und da hat man eine Menge mit zu tun. Also ich möchte Kindtheologie studieren, die tut mir echt leid. So, du hast es wirklich richtig schwer, so als wiedergeborener Mensch. Habt ihr noch nicht in der Schrift gelesen. Und sie haben gesagt, sie fangen einfach an und zeigen in der Bibel, was da steht. Und die Dozenten oder die Professoren stehen da und können eigentlich, die sind einfach, die können nicht groß dann diskutieren, weil es steht in Gottes Wort. Ne? So, die Wahrheit macht frei. So, also bring Licht in die Welt. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettert werden. Und wer aber, auf wen aber der Stein fällt, dem wird er zum Meilen. Wie sagt ihr, wer den Stein, diesen Eckstein, wissen wir im Neuen Testament, Hebräer und überall steht es, auch im Alten Testament, dass es Jesus ist. Ne? So, und wer Jesus ablehnt, der wird auch abgelehnt werden. Mehr heißt es eigentlich nicht. Und als die obersten Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, da erkannten sie, dass er von ihnen redete. Und sie suchten ihn zu ergreifen, fürchteten aber die Volksmenge, weil sie ihn für einen Propheten hielten. Die tun mir so leid. Aus menschlicher Kraft, was Menschliches tun, da bist du immer abhängig von Menschen. Wenn die Masse das nicht gefällt, dann bricht alles zusammen. Kommst du irgendwie in einen schlechten Ruf, siehst ja, ne? Es fehlen, da ist ein Pfarrer oder mehr, so, die irgendwas machen, was nicht okay ist, ne? So ein, irgendwie war doch vor kurzem in den Nachrichten hier so ein Typ, der eine Kirche mit Haus für sich dahinter restauriert hat, aber ja, übelst pompös halt, ne? Viel zu viel Geld ausgeben. War überall in Schlagzeilen. Und die Presse macht natürlich übelst was raus. Und der Kirche laufen die Mitglieder auf einmal weg. Ne? Und die haben Angst hier, weil die müssen den Menschen gefallen und die dürfen nicht in schlechten Ruf kommen. So, und ansonsten. Das ist Geld, das flöten geht. Ne? Das ist Einfluss, was weggeht. Immer drauf fixiert, wir müssen die Menschen erhalten. Die müssen begeistert bleiben. Die müssen unterhalten sein. Wir müssen ihnen was bieten. Ne? Die müssen zufrieden sein. Die müssen das bekommen, was sie gerade brauchen. Ne? Also müssen sie auch mit der Zeit gehen. Ich bin froh, dass wir den Stress überhaupt nicht haben. Ne? Wir haben Gottesfurcht. Von daher, lass doch die Menschen denken, was sie wollen. Und wenn sie alle gehen, gut, Gott bleibt. So. Ja. Mann, wir haben so viel Freiheit und so viel Frieden. Ist herrlich. Lass uns noch ein paar Verse lesen und dann sind wir fertig. Versprochen. Ja, sie suchten ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten die Volksmenge. Jetzt kommt was Schönes. Und Jesus bringt ihnen noch ein Gleichnis. So. Und das ist nicht nur ein Gleichnis, wo er ihnen zeigt, ihr lehrt falsch und ja, das, was Gott gehört, das verwaltet ihr nur für euch, für euren Bauch, sondern er zeigt ihnen jetzt auch mit diesem letzten Gleichnis, hey, Gott wirbt um euch. Ne? Gott fragt nach euch und Gott hat euch speziell eingeladen, weil er euch bei sich haben möchte. Ne? Und viele Pharisäer bekehren sich auch. Und auch vom Hohen Rat gibt es Leute, die sich zu Jesus dann bekehren. Ne? So, das darfst du halt nicht vergessen. Alles, was hier passiert, hat einen Grund. Und das spricht dich rum. Und manche sind da, die erkennen und die sagen, Mensch, ja, wie kann ich nur so doof sein? Nee, ich folge dir nach. Und ich verlasse dieses tote System. So wie Paulus. Ne? Ist vielleicht der bekannteste. Oder hier, wie heißt der?
Wie kann man denn von neuem geboren werden? Ne? Kann ich denn nochmal aus meiner Mama rauskrabbeln? Muss ich da erstmal rein wieder?
Der hohe Priester, nee, der Priester vom Hohen Rat da. Ach, hab's vergessen, ist ja egal. Es haben sich einige bekehrt nachher. Und das ist schön. Und Jesus kommt jetzt an und der gibt nochmal ein letztes Bild als letzte Chance. Da begann Jesus und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach, und das ist halt schön. Weißt du, wenn man in Gleichnis redet, dann erwartet der andere auch, okay, das muss jetzt mit irgendwas oder mit mir irgendwas zu tun haben. Ne? Also das ist nicht nur die Geschichte, die er jetzt erzählt, sondern er möchte durch die Geschichte irgendwas offenbaren. Ne? Da begann Jesus und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und er sprach, das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. Und er sandte seine Knechte aus, ne, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen, aber sie wollten nicht kommen. Peinlich, oder? Ich meine, der König lädt dich persönlich ein. Das war damals so, die haben dich eingeladen und dann hast du schöne Gewänder bekommen vom König. Hochzeitsgewänder. Ne? So ein, erinnert dich an diesen Richter. Wie hieß er? Der gemacht hat, was er wollte. Simson. Ne? So ein, also der Bräutigam musste die Hochzeitsgewänder für besorgen. Ne? Da musste auch irgendwie, wie viel? Ach, ist ja egal. Okay. Und die werden persönlich eingeladen zum König mit Namen. Und die haben keinen Bock. Die sagen, nee, hab keine Lust. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen, aber sie wollten nicht kommen. Da sandte er nochmals andere Knechte, also nochmal eine zweite Einladung, persönlich vom König. So ein, also ich weiß, du hast beim ersten Mal abgesagt, aber ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn du wirklich kommen würdest. Da sandte er nochmals andere Knechte, ne, die Propheten und die Apostel später, und sprach, sagt den Geladenen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet. Meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Ne? So, das ist dann nochmal so ein Flyer mit Bildern, ne? So mit leckeren Essen und alles drum und dran. Und guck mal, wir haben den und den Sänger und die Sängerin und Band eingeladen, so, what party. So, also, jetzt müsst ihr kommen. Sie aber achteten nicht darauf, sondern sie gingen hin. Der eine auf seinen Acker, nö, ich buddel über Kartoffeln aus. Der andere zu seinem Gewerbe. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Das sind drei Sparten von Menschen hier, die Gott eingeladen hatte. Es geht ja hier um die religiösen Führer. Aber so geht es natürlich auch um alle Menschen. Das sind einmal die, wo Jesus kommt oder Gott kommt zu ihnen und sagt, ich möchte euch bei mir haben, kommt. Und diese Hochzeit wissen wir, werden wir noch am Ende sehen, aber wissen wir auch so von Offenbarung. So ist natürlich die Hochzeit, die wir Menschen damit Jesus haben. Ja? Der König ist der Vater, der Schöpfer, sein Sohn ist Jesus und die Braut sind wir. Wie auch immer das funktioniert. War eine gute Frage von den Kindern vorhin. Keine Ahnung, warum Männer im Himmel heiraten können. Ja, wird alles ein bisschen anders sein, als wir das denken. Und die Knechte sind natürlich die Propheten und der Geist, ne, der durch jeden geredet hat. So, um zu sagen, hey, komm, Gott will dich persönlich haben zu seinem Fest. So, und ist schon krass, weil die einen hören das, mein Schöpfer, Himmel mit dem, nee, brauche ich nicht. Ne? Ich habe hier mein Leben, ich habe hier mein Zeug, reicht mir. Ne? Und kümmern sich um ihren Acker. So, und sind zufrieden damit. So, wollen mit den Schöpfen so tun haben. Die anderen denken nur an Geld. Ne? Nee, ich will groß werden, ich will Einfluss haben, ich will reich werden. Ne? So, und mit Gott will ich nichts zu tun haben. Und sagen ab. Ne? Und dann andere, so, die aggressiv reagieren. Ne? Und sagen, und alle umbringen oder gleich zum Mund stopfen oder gar nicht hören wollen, ne? So wenn sie das Evangelium hören und die Einladung von Gott. Hey, komm zu mir, zum Party. Ja. Als der König das hörte, da wurde er zornig. Und er sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten, ne, und das ist passiert, als dann Jerusalem eingenommen wurde. So, alles so wie es war weg. Keine Bundeslade mehr, kein Vorhang mehr, kein religiöses nichts mehr. Ne? Alles weg. So, die ganze Stadt war weg. Und alle religiösen Führer waren weg. Und das Heer, das er geschickt hat, warum? War noch nicht mehr Engel. So, aber Gott sagt ja, dass er jede Regierung einsetzt. Ne? Um seinen Plan zu erfüllen. So, Vers 8. Dann sprach er zu seinen Knechten, das sind jetzt wir. Die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Darum geht hin an die Kreuzung der Straße und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse und gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Das ist die Gnadenzeit. Das ist das, wo wir jetzt gerade drin sind. Irgendwann standen wir an der Kreuzung in unserem Leben und irgendein Knecht Gottes kam zu uns und hat gesagt, Party, komm zu Gott, der will dich haben an seinem Haus. Du sollst an seinen Tisch essen und Hochzeit mit feiern. Ist doch schön, oder? Und wir? Klar. Und los. Ne? Manche von uns haben gewartet bis zur zweiten oder dritten Einladung. Okay, aber trotzdem, irgendwann haben wir uns entschieden und haben gesagt, ich gehe da jetzt hin. So, ne? Und da war es egal, ob du gut warst oder böse. Ob du ein Mörder bist oder jemand, der Moralapostel ist, dein Leben lang schon. Ne? So, Gott will alle erreichen. Alle ruft er, zu sich zu kommen. Ne? Und der Hochzeitssaal wurde voll. Und in der Offenbarung steht ja so, wenn der Letzte von uns auf diesen Hochzeitssaal ist, ne, auf diese Feier, so, dann beginnt eine neue Zeitrechnung. Ne, das Ende der Zeit. So, und dann beginnt die Ewigkeit. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, oh, da sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand hatte. Und denk dran, auch jetzt, sorry, ich muss immer zurück. Die Knechte gingen aus und luden ein. Ne? So viele sie konnten. So, und dass alle mitkommen, ist klar, dass das nicht passieren wird. So, aber es ist so wichtig, dass wir wirklich auch rausgehen und wir haben diese Funktion jetzt. Und eigentlich haben wir nicht mehr zu tun, als einzuladen. Wir sollen nicht überreden, wir sollen nicht zwingen, so auf diese Party zu gehen, sondern wir haben eigentlich nur eine Einladung in der Hand bekommen. Wir gehen hin, geben die Einladung und machen es vielleicht noch ein bisschen schmackhaft, gut. Ne? Auch wenn derjenige muss sich selbst entscheiden, ob er nun kommen will oder nicht. Ne? So, ob er nur das Hochzeitsgewand anziehen möchte oder nicht. So, ne? Ob er weiter in seinem Leben oder in seinen Träumen leben möchte oder nicht. Ne? So, aber wir müssen rausgehen, diese Einladung verschenken. Ne? So wie, es war krass, ihr habt die Gutscheine verteilt fürs Café. Das war nicht mehr als eine Einladung. Kein Evangelium und nicht weiter, sondern nur eine Einladung. Hier, ein Gutschein für einen Kaffee. Punkt. Ne? Und echt, so viele haben wir schon wiederbekommen. Ne? Und so viele sind dadurch auch hier geblieben. Und kommen immer zum Kaffee. Und hoffentlich auch bald mal zum Gespräch. Aber naja, mal gucken. Das sind, ladet ein und sagt so, ja, das ist eine Party. So, ich bin dabei. Kommst du auch? Kannst VIP werden. Okay. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste mal anzusehen, oh, da sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Alle da in schicken Gewändern, sauber, dem Anlass entsprechend angezogen. Ne? Und dann einer, der voll raussticht. Ne? Jemand, der unverändert dasteht. So ein underdressed. Ne? So ein, hey, komm mal her. Wo ist denn dein Gewand? Und er sprach zu ihnen, hey Freund, wie bist du denn hier hereingekommen? Und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Ja, aber er verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Das ist die Hölle. Da wird das Heulen, das Zähneknirschen sein, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Jesus hat gesagt, so, ihr müsst mich anziehen. Ne? Meine Gerechtigkeit. Wir tragen ein anderes Gewand, ein geistliches, das man nicht sieht, aber der Vater sieht es. Und zu seiner Hochzeit, denn später, wenn die große Säuberung ist so, ne, und alles gerichtet wird, so, die ganze Schöpfung gerichtet wird, so, dann stehen wir alle vor ihm. Und die, die das Hochzeitsgewand anhaben, ne, so, die dürfen an der Party teilhaben. So, und es gibt immer Leute, die in Gemeinden sind oder die sagen, dass sie Christen sind, aber die Jesus nicht annehmen wollen und ihnen seine Gerechtigkeit nicht tragen wollen, sondern ihre eigene. Leute, die sagen, na, Jesus brauche ich nicht. Gott ist ja cool und so und schön, glaube ich alles und so, aber Jesus, wer ist denn das? Brauche ich nicht. So. Aber so klappt das nun mal leider nicht. Und Gott wird irgendwann, werden alle vor ihm stehen Und irgendwo steht das im Propheten, und er wird Ziegen und er wird Lämmer. Ne? Ziegen und Schafe wird er trennen. Die Ziegen sind die Böckchen, ne? So, die sich wehren und die bockig sind und sagen, nee, bleib so. Und die Schafe, das sind die, die sagen, ja, mit Wolle. Wolle schön. Ja. Und der Vater sagt so, hey, du kannst hier leider nicht bleiben. Das ist respektlos. Und das ist nicht möglich. So, du musst schon angezogen sein. Ja. Und für uns ist es genauso wichtig, dass wir hier auch zeigen, was wir anhaben. Ja. Ich schäme mich nicht für mein Gewand. So, das macht hier gerade den Unterschied. Viele sind berufen. Und das hat Jesus sehr oft gesagt. Wenige sind auserwählt. Ohne Jesus, seine Errettung, gibt es keine Errettung. Und Gott hat alle berufen, zu sich zu kommen. Alle hat er gerufen und hat gesagt, ich möchte, dass keiner von euch verloren geht. Aus Liebe habe ich das, was ich am meisten liebe, euch geschenkt. Weil als Ausdruck damit, dass ich euch noch mehr liebe. Alle sind gerufen von Gott. Alle sind berufen, mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. Deshalb sind wir erschaffen worden. Das ist unsere Berufung, mit Gott zusammen zu sein in Ewigkeit. Als Beziehung, als Liebesbeziehung. Aber doch sind da so viele, ne, die meisten, viel mehr als die meisten, die halt diese Berufung für sich nicht annehmen wollen. Die halt sagen, nee, will ich nicht. Und Gott lässt die. Ne? Es sind nur wenige, die auserwählt sind. Es sind nur wenige, die gekommen sind und das Gewand bekommen haben und da sitzen, so weil sie es wollten. Also ohne Jesus Gerechtigkeit gibt es keine Errettung, ist unmöglich für uns Menschen, ist uns klar. Und Jesus sitzt da und er guckt die Pharisäer an, die Schriftgelehrten, und er weiß, dass das gerade, hat er schon gesagt, Wölfe sind, Wölfe im Schafspelz. Sie denken nur dran, wie sie satt werden an den Schafen, die da sind, im Gottesvolk. Ne? Aber trotzdem guckt Jesus sie an und er sieht Schafe, die einen Hirten brauchen. Und so ist ja jeder geistliche Leiter, selbst der größte Hirte, ist trotzdem ein Schaf. Auch der Papst ist ein Schaf. Ja. Ach Jesus, ich möchte dir nachfolgen und ich danke dir, dass du die Schafe liebst. Ob sie böse sind oder gut, du lädst jeden ein. Und ich danke dir, dass du uns kennst und ich bitte dich, dass du uns gute Leitung gegeben hast, die uns auf den rechten Weg geführt haben. So, dass da jemand war, der sich ja, mir gedient hat, so, indem er sich gedemütigt hat und von seinem Glauben erzählt hat. Ich danke dir, dass der oder diejenigen sich nicht geschämt haben für dich, sondern ganz klar waren. Und für mich war es das Wunderbarste, was ich je gehört habe. Und das ist immer noch her. Ich habe mich in dich verknallt und ich hoffe, dass das immer so bleibt. Ja. Und ich möchte das auch anderen geben. So. Ich möchte mich nicht schämen für dich. Ich will dieses Leben ergreifen und das gut verwalten, was du mir gibst. So, ich sehe das an und du kommst selbst zu den schlechtesten Leitern, zu den schlechtesten Weingärtnern. Redest du trotzdem noch in Hoffnung, sodass sie umkehren können und bessere Weingärtner werden, Verwalter. Und ich danke dir dafür, dass es eine Chance gibt, immer wieder auf den richtigen Weg zu kommen, selbst wenn man den richtigen mal vergessen hat. Und ich danke dir, dass es weitergeht und ich bitte dich, dass du auf uns aufpasst, dass wir in deinem Gewand auch wirklich dann bei unserer Hochzeit dort stehen, ja. Ich freue mich auf diese Party. Ja. Und eigentlich ist die ganze Zeit Partyzeit im Himmel. Ich danke, dass jedes Mal, wenn sich einer zu dir wendet und mit dir geht, die Engel Party machen. Ich weiß zwar nicht, wie das abläuft, aber muss echt toll sein. So, und ich danke dir, dass wir dir so wichtig sind. Und dass du dich wirklich freust, wenn wir zu dir kommen und zurückfinden zu unserem Gott, zu unserem Schöpfer. Und ich danke auch für jeden, der da ist. Und ich bitte dich, dass du uns weiter benutzt, ja, füreinander und für andere und zeig uns, was dran ist und wichtig ist. Wir wollen treu sein. Auch wenn wir nur ein oder zwei Pflanzen bekommen man zum Hüten, aber wir wollen gut hüten. So, dass alles gesund aufwächst. Und ich danke, dass du echt mit einer Handvoll Trauben so viel machen kannst, ja. Bitte lass es regnen über uns weiter. Gieß den Segen aus. Ich danke für die Mauern, die wir haben, für den Zaun, den wir um unser Leben haben. So, deine Hand, die da ist, die segnet, die begießt, die Leben schenkt und Leben erhält. So jeder, der sich bei dir birgt und in deinen Weingarten eingepflanzt wird, der ist einfach nur sicher. Ich danke dafür, so, dass wir wachsen, dass wir Frucht bringen und dass wir echt geliebt werden und berührt werden. So, dass du das Schlechte einfach rausschneidest in unserem Leben. So, dass nur Gutes wächst und wir gesund bleiben. Ich liebe dich so dafür. Du bist wirklich herrlich. Ich danke dir, dass du mit Mut mir entgegentrittst und ja mutig bist und einfach mir zu zeigen, wo ich falsch bin. Ich danke dir dafür so sehr. Ich will annehmen, wenn du redest, ja. Also bitte red zu uns weiter, so wie du zu allen anderen hier geredet hast. Ja, und bitte erklär uns, was du meinst, wenn du zu uns sprichst, ja. Ja, ich danke dir. Amen. Thank you.